Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Am 2. November 2016 gibt es einen öffentlichen Vortrag im Berliner Institut der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Dort wird der Präsident der PTB über das neue internationale System der Einheiten referieren. Und ich bin nach Braunschweig gefahren, um mir von Joachim Ulrich kurz schon mal die Geschichte der PTB erzählen zu lassen.
Sie sind ja ein direkter Nachfahre des Namensgebers meines Auftraggebers, nämlich ein direkter Nachfahre von Hermann von Helmholtz. Der hat das hier gegründet, ne?
Hermann von Helmholtz war der erste Präsident.
Ja.
Er hat die Gründung mitbetrieben, aber der eigentliche Betreiber war eigentlich Werner von Siemens. Werner von Siemens hatte zu dem Zeitpunkt, also nicht lange zuvor, gerade den Dynamo erfunden. Elektrische Größen Elektrizität wurde überhaupt verfügbar irgendwo anders. Man konnte sie generieren und konnte sie dann auch transportieren. Die Beleuchtung war gerade in einem Umbruch, also von Gasbeleuchtung zu elektrischen Beleuchtungen und so weiter. Und Werner von Siemens war ein sehr weitsichtiger Mann, hat sich sehr viele Gedanken gemacht über die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrie. Es war die Gründerzeit, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und er war der festen Überzeugung, dass es ein nationales Institut bräuchte, die also damals, so hat er es ausgedrückt, für Präzisionsmessungen zuständig ist, für Wissenschaft außerhalb der Universitäten. Es war auch ganz klar, wir haben zu dem Zeitpunkt sehr gute Wissenschaftler ausgebildet, die Universitäten waren sehr gut, sehr hochrangig, allerdings dann häufig abgewandert, darüber hat er sich Gedanken gemacht. Die Umsetzung in die Industrie war nicht besonders gut. Und es gab keine Helmholtz-Gemeinschaft, es gab auch keine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, keine Max-Planck-Gesellschaft, keine Fraunhofer,
es gab keine außeruniversitäre
Forschung.
Außer in der Industrie selber dann wahrscheinlich.
Außer in der Industrie selber, aber da hat er gesehen, dass da eine Lücke klafft, dass die Industrie das nicht selbst leisten kann, insbesondere dann, wenn es also um die Entwicklung von Präzisionsmessmethoden geht, die er insbesondere natürlich dann in der Elektrik, in der Lichttechnik, also in dem Sinne für die Dinge, wo er involviert war, dann auch tatsächlich gesehen hat. Also da klaffte eine Lücke und in dem Sinne war dann auch, und das hat er sehr stark betrieben, über 10, 15 Jahre gegen politische Widerstände, wie das manchmal so ist. Also das war nicht von vornherein klar, dass man als Staat sowas braucht.
Bevor die Physikalisch-Technische Bundesanstalt gegründet wurde, konnte ich eine 15er Schraube in Hamburg komplett anders bauen als eine 15er Schraube in München.
Also muss man nochmal klar sagen, es war ja erst auch 1871, wo dann das Deutsche Reich sozusagen vereinheitlicht wurde. Vorher hatten wir hatten wir viele deutsche Länder, irgendwo einige hundert. Und die hatten ihre eigene Längenmaße zum Teil. Ne? Wir hatten die Braunschweiger Elle, die hängt hier irgendwie eingemeißelt an einem Haus in der Stadt. Jeder Herrscher konnte das machen, wie er wollte. Es gab Zölle an jeder Stelle und so weiter. Ne? Mhm. Und die Meterkonvention wurde dann aus den Gründen ja auch 1875 gegründet, um da eine internationale, auch einheitliche Basis zu schaffen.
Und das war auch Messwesen. Auch auf Betreiben von Siemens und Helmholtz?
War nicht auf direktes Betreiben, aber also Deutschland war von Anfang an Mitglied dann in dieser Meterkonvention, waren 17 Staaten, die das ursprünglich mal unterschrieben haben. Heute sind wir ja knapp 100 Staaten, die Meterkonvention unterschrieben haben. Das heißt,
es gibt weltweit nur 100 Staaten von über 200 Staaten, die sich an Meter halten? Also die sagen, okay, Meter ist das.
Aber die repräsentieren 97% der Weltwirtschaftskraft.
Okay,
Handel, internationalen Handel treiben will, bezieht sich auf das internationale System der Einheiten und damit die Meterkonvention. Also nochmal zurück zu Werner von Siemens und zu der Gründung. Werner von Siemens war da extrem weitsichtig an der Stelle, hat das Ganze befördert dadurch, dass er erstens Geld zur Verfügung gestellt hat, dem deutschen Staat damals, und zusätzlich sogar auch noch seinen Gatten zur Verfügung gestellt hat, sein Gelände, also das war in Berlin, Charlottenburg, hat er ein Haus mit großem Gatten. Mhm. Und auf diesem Gelände wurde damals dann auch tatsächlich die Reichsanstalt gegründet. Und es war, wenn man so will, die erste Private-Public-Partnership. oder einer der ersten, ja, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es der erste ist. Aber er hat das extrem forciert und insbesondere auch eben durch diese Schenkungen nochmal stark hinterlegt. Dass
das der Kaiser konnte dann nicht mehr Nein sagen.
Nicht mehr wirklich Nein sagen. Dass der
Kaiser nicht ablehnen kann.
Und ab dann war es eine gigantische Erfolgsgeschichte, war die erste außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Deutschland. Ganz am Anfang waren sozusagen auch Beleuchtungskenngrößen sehr, sehr wichtig. Mhm. Also man hat für die elektrische Beleuchtung Lichtstärken definiert und so weiter und so fort. Da wurden dann auch sehr schnell internationale Gesellschaften dann gegründet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und dann gab es also, Einstein war im Kuratorium zum Beispiel. Der wurde ja, ich glaube, 1914 letztendlich von der ETH in Zürich nach Berlin gebracht. Er hatte ein Angebot von der Reichsanstalt damals.
Wie hieß sie damals,
die Reichsanstalt, Physikalisch-Technische Reichsanstalt, PDR. PDR, also ganz leicht eigentlich. Hatte also ein Angebot von der Reichsanstalt, das war nicht ganz konkurrenzfähig, aber dann haben sich die Berliner insgesamt zusammengeschlossen und haben Einstein nach Berlin gebracht. Einstein war dann auch im Kuratorium der Reichsanstalt damals und hat experimentelle Ideen gehabt. Zum Beispiel hat er dann umgesetzt, also ein extrem wichtiges, bahnbrechendes Experiment auch, das sogenannte Einstein-de-Haas-Experiment. Das wurde an der Reichsanstalt durchgeführt. Ja, da ging es darum, Ampere, etwa 100 Jahre vorher, hat sich überlegt, der hat ja Strom, ne? Stromstärke ist Ampere, der hat sich überlegt, ob es in Molekülen Ströme geben kann, wenn da zum Beispiel Elektronen irgendwie um den Kern gehen. Und da gab es also eine Hypothese, die 100 Jahre nicht sozusagen nachgewiesen war. Und Einstein hat also zusammen mit den Kollegen aus der Reichsanstalt, die also das experimentelle Hintergrundwissen besser hatten, ein Experiment designt, würde man heute sagen, wo man diese Ströme tatsächlich hat nachweisen können. So ein Kreisstrom erzeugt ein magnetisches Feld, ein magnetisches Moment. Und wenn ich das, oder umgekehrt, ich kann mit einem Magnetfeld sozusagen die Richtung des Stromes, mit dem äußeren Magnetfeld die Richtung des Stromes beeinflussen. Ja. Und wenn ich dann das Magnetfeld umpole, dann muss der Strom in die andere Richtung gehen. Wenn ein Elektron diesen Strom trägt, muss es sich klassisch in die andere Richtung bewegen. Das heißt, es gibt, ich muss das rumdrehen, das hat eine Masse, es gibt ein Drehmoment. Und das kann man an so einem Stab, einem Eisenstab, der eine Magnetspule war, die umgepolt wird, kann man dann sehen, dass der tatsächlich so ein bisschen ausschlägt. Und konnte damit die Ströme, magnetische Eigenschaften, die aber letztendlich auf den Spin, Elektronenspin zurückgehen, das konnte man damals noch nicht wissen, wurde erst später dann gefunden sozusagen, aber nichtsdestoweniger konnte man da zum ersten Mal diesen Effekt sehen für Einstein. Dann ging man in die Tieftemperaturphysik. Man hat ja die Supraleiter in den 20er Jahren in Kamerling-Owens.
So alt ist der Kram schon, Entschuldigung.
Das
klingt alles so wahnsinnig modern und neu.
Also so alt ist der Kram, hat man Supraleitung entdeckt. Und das Feld hat man auch sehr früh aufgegriffen bei der Reichsanstalt damals, hat also Heliumverflüssiger gebaut, kalte Temperaturen gebaut. Und ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, wahrscheinlich der wesentliche Effekt in der Supraleitung, ist der sogenannte Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Auch Meissner war ein PDB-Mitarbeiter, auch PDR-Mitarbeiter. Da hat man dann, der Effekt beruht darauf, dass ein Supraleiter alle Magnetfelder aus seinem Inneren verdrängt. Und diesen Effekt hat man damals vorausgesagt, hat ihn nachgewiesen. Geiger war ein Mitarbeiter der Reichsanstalt, wurde in der Reichsanstalt entwickelt.
Waren das damals dann sowas wie Popstars auch,
die Leute? Ja, die waren, das war die wissenschaftliche Elite, war da versammelt. Ne? Also in dem Kuratorium über die 100 Jahre hinweg hatten wir 14 Nobelpreisträger. Zurzeit haben wir noch 3. Also wir halten uns ganz gut.
Naja.
Also das waren, Bode hat zum ersten Mal also Koinzidenznachweis geliefert. Darauf beruht die ganze Teilchenphysik und auch viele andere Bereiche der Physik.
1887 war die Gründung, ne?
Ja.
1887 war die Gründung, dann ist viel, viel spektakuläres Zeug erfunden worden, dann haben wir 2 Weltkriege angezettelt. Ja. Was hat die Reichsanstalt in der Zeit gemacht? Gibt es da auch so eine gemeine Nazi-Vergangenheit konnten sie sich da raushalten?
Die gibt es leider. Da wurde ein Herr Stark Präsident, der auch einen Nobelpreis übrigens gekriegt hat, für die sogenannte Stark-Verschiebung, also war wissenschaftlich eigentlich anerkannt. Und der hat sozusagen deutsche Physik betrieben.
Deutsche Physik?
Ja,
das ist das, was die Verschwörungstheoretiker im Internet heute propagieren, oder ist das was anderes?
Ich weiß nicht, was gerade momentan im Internet ist.
Also Einstein kann das mit der Relativitätstheorie, stimmt ja gar nicht, weil Einstein war ja Jude.
Das war genau der damalige Tenor.
Aha.
Also das wurde, also insbesondere auch in Heidelberg, wo ich ja vorher gearbeitet habe, auch von Lenard propagiert. Man hat das deutsche Physik genannt und die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, war als nicht deutsch qualifiziert sozusagen.
Was ist daraus gefolgt? Also weil das macht es ja nicht falsch.
Langfristig hat es natürlich überhaupt nichts daraus gefolgt, weil die Wahrheit ist die Wahrheit und das darauf beruht ja die Wissenschaft, ne, dass wir versuchen, objektive Wahrheiten zu generieren. Und das hatte langfristig überhaupt keinen Einfluss. In Deutschland direkt hat es natürlich einen Einfluss gehabt, bis dahin, dass das Kuratorium wurde aufgelöst, zum Beispiel jetzt bei der Reichsanstalt, ne, dieses hochrangige Kuratorium wurde aufgelöst. Es wurde zentralisiert, Stark hat mehr von oben direkt entschieden, was wie gemacht wird. Und Einstein, wie wir alle wissen, ne, ist ja dann ausgewandert, emigriert. Und das wurde also massiv auch betrieben innerhalb der Reichsanstalt damals von Stark, von dessen Präsidenten.
Aha.
Wir sind gerade dabei, das in einem Buch aufzuarbeiten.
Ah, schön. Ja. Irgendwann gab es dann auch noch das Kaiser-Wilhelm-Institut, was ja auch eine staatliche Forschungseinrichtung war.
Ja.
Ich weiß leider nicht, wann es gegründet wurde, aber das muss ja dann in direkte Konkurrenz zur Reichsanstalt getreten sein, ne?
Jein. Also wir hatten dann relativ schnell auch andere Aufgaben, mehr sozusagen im zur Verfügungstellung von Standards und Präzisionsmessmethoden. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die wurde kurz danach gegründet, genau weiß ich es nicht, um 1900, soll es eigentlich wissen. Ich war in der Max-Planck-Gesellschaft und ich glaube, ich war bei der 100-Jahr-Feier.
Ja, es war so feucht-fröhlich, die hat man vergessen.
Aber irgendwo um die Jahrhundertwende eben. Und ja, also man hat dann irgendwie möglicherweise auch, aber da kenne ich die historischen Hintergründe jetzt nicht genau.
Kann
aber durchaus möglicherweise auch aufgrund des Erfolges der Reichsanstalt gesehen, dass man außeruniversitäre Forschung braucht. Und das hat man dann in den Kaiser-Wilhelm-Instituten eben realisiert.
Das heißt, die Grundlagenforschung ist dann von der PTB weggegangen?
Teilweise. Wir betreiben nach wie vor Grundlagenforschung dort, wo es für unsere Aufgabe wichtig ist. Also wir haben ja jetzt nach dem Krieg wurde die Reichsanstalt sozusagen, war auch zerstört, die Mitarbeiter über die ganze heutige Bundesrepublik mehr oder weniger zerstreut, hat sie hier wieder aufgebaut und sind dann im Grundgesetz sozusagen verankert, also im Einheiten- und Zeitgesetz werden wir genannt. Also die Darstellung der Einheiten ist eine hoheitliche Aufgabe in allen Staaten, weil darauf der gesamte Handel beruht, darauf die gesamte gesellschaftliche Akzeptanz von vielen Dingen beruht. Also letztendlich, es geht bis hin zu ihrem kleinen Blutgild, es geht hin bis zur Strahlensicherheit und so weiter und so fort in diagnostischen Bereichen, Röntgenbilder und so weiter. Das ist eine staatliche Aufgabe, wird auch überall so definiert in allen Staaten der Welt. Und da wurde die Physikalisch-Technische Bundesanstalt dann eben zu dem Zeitpunkt wieder gegründet. Also wir haben einen sehr genauen Auftrag, aber in diesem Einheiten- und Zeitgesetz steht auch, dass wir zur Erfüllung unserer Aufgaben Forschung machen sollen, müssen, dürfen. Und genau das machen wir. Also überall da, also wir verstehen uns ja so, dass wir an der Spitze der Messtechnologie in Deutschland stehen.
Wir haben fast 2 Stunden miteinander geredet und den Mitschnitt dieses Gesprächs gibt's in der nächsten Folge des Resonators.